Und jetzt gucken wir auf ein Buch, was schon ein bisschen länger her ist von der Veröffentlichung. Und zwar Leben im Abriss, Schwarzwohnen in Halle an der Saale. Und vielleicht eingangs erstmal die Frage, was hat dich denn an dem Thema interessiert und wie kamst du dazu, diese Recherche zu machen?
Ich kam eigentlich dazu, als ich mal in einem Café saß mit einem westdeutschen Kollegen. Also ich bin ja hauptberuflich Historiker und wir saßen so im Café und haben so über die DDR geredet und da sind wir so drauf gekommen, dass es so bestimmte Dinge gibt, die, wenn man jetzt in Archive geht und die Akten der DDR sich anschaut, die man da übersieht, weil die da eigentlich nicht so drinstehen, aber die für das Leben in der DDR ziemlich wichtig gewesen sind und ziemlich weit verbreitet sind. Und eine dieser Geschichten war eben das sogenannte Schwarzwohnen, dass man also illegal Wohnungen besetzt hat. Und dieser westdeutsche Kollege zum Beispiel, der kannte das überhaupt nicht. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, in dem Moment, als ich da im Café saß in der Sonne, das wird keiner machen, wenn ich das nicht mache. Und dann habe ich es gemacht.
Ja, vielleicht ja auch ganz witzig so als Situation. Ich bin ja tatsächlich auch aus dem Westen rüber gemacht dann und bin auch nach der Wende geboren. Also vielleicht können wir das noch, also meine Unwissenheit hier nochmal so reproduzieren, weil, also ich habe ja jetzt dein Buch gelesen, aber ich würde jetzt mal ganz naiv fragen, so inwiefern war das denn dann für die Leute so notwendig, im Sozialismus schwarz zu wohnen? Denn eigentlich hätte ja jeder sein Häuslein bekommen sollen. Und genau, also war das dann auch vielleicht ideologisch aufgeladen, also so wie die Hausbesetzer in West-Berlin oder so.
Naja, in der DDR ist es ja so gewesen, es gab eine große Wohnungsnot und es gab von der Partei den Spruch, bis 1990 wird das Wohnungsproblem als soziales Problem gelöst. Aber bis dahin war es sehr schwierig und bis dahin hat der Staat das Recht gehabt, Wohnungen zu vergeben. Das heißt, man konnte nicht selber sich eine Wohnung suchen und dann mit einem Vermieter einen Mietvertrag abschließen, sondern man brauchte erstmal eine Wohnraumzuweisung vom Staat. Und erst wenn man die hatte, konnte man dann in eine Wohnung einziehen. Und diese Wohnraumzuweisungen, die wurden vergeben nach Bedürftigkeit. Und das hieß, das waren zwei Dinge, die da im Vordergrund standen. Also Familien bekamen als erstes eine Wohnung oder überhaupt Frauen mit Kindern oder Leute, die aus irgendeinem Grund für den Staat wichtig waren, also Polizisten, Offiziere, Leute von der Staatssicherheit, auch Leute, die jetzt meinetwegen Ingenieure waren oder irgendwie aus irgendeinem Grund für den Staat wichtig waren, an einem bestimmten Ort zu sein, die haben als erstes eine Wohnung gekriegt und zum Beispiel alleinstehende junge Menschen standen ganz unten auf der Bedarfsliste und hatten eigentlich kaum einen Anspruch auf eine eigene Wohnung. Das heißt, man musste, wenn man nicht irgendwie Glück hatte und wenn man nicht schnell geheiratet hat, muss man als junger Mensch, als 25-Jähriger, eigentlich immer noch im Kinderzimmer bei den Eltern wohnen. Und da das viele junge Leute einfach nicht wollten, haben sie sich dann einfach selber eine Wohnung gesucht. Und so ist dieses Phänomen Schwarzwohnen entstanden.
Und also ich denke, das sagt ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen was über die Struktur von der Stadt aus, ne? Also so wie ich mir das vorstelle, also korrigiere mich vielleicht, wenn ich da falsch liege, gab es ja dann auch gerade diese quasi Planstädte, quasi Silberhöhe und Neustadt, wo also die eigentlich ja dann hochmodern waren und wo alle wohnen wollten und die Altstadt sah ein bisschen verlassen aus, oder? Also wo waren denn dann hier die Viertel, wo die Leute dann leere Wohnungen vorgefunden haben in Halle?
Also, es war ja nicht so, dass nicht nur so, dass die Altstadt vernachlässigt war, sondern es gab in der Altstadt Viertel, die für den Abriss leer gewohnt wurden. Also die, wo bewusst keiner mehr einziehen durfte und wo gezielt die Leute rausgezogen wurden. Das war an der Spitze und das war, ich weiß gar nicht, wie dieses Viertel heißt, in der Nähe vom Botanischen Garten, wo
Da, wo
jetzt auch
jetzt
Plattenbauten stehen.
diese
Genau,
schicken Salami-Waschbeton-Baracken,
genau.
ja.
Da waren dann damals noch alles alte Häuser. Und da hat man Anfang der 70er Jahre angefangen, diese Gebiete als Abrissviertel zu deklarieren. Und dann sind immer mehr Leute rausgezogen, sicherlich viele auch nach Halle-Neustadt. Und das war im Prinzip das Biotop. Da konnte man schwarz einziehen. Und das war natürlich meistens sehr schreckliche Wohnbedingungen. Also da gab es oftmals kein fließendes Wasser in der Wohnung und Klo irgendwie Plumpsklo und solche Geschichten. Also man musste da ein bisschen Kompromisse machen, was den Wohnstandard anbelangt, aber man hatte eben dann die Möglichkeit, sein eigenes Ding zu machen. Und das haben eben viele Leute in Halle genutzt. Also gerade diese beiden Gebiete waren so Hotspots, wo also Dutzende junge Leute dann da gewohnt haben, sich auch kannten und dann auch zusammen was gemacht haben.
Ja, fand ich, es war auch eine ganz gute Illustrierung in deinem Buch, also wo es eher, glaube ich, um so Wohnraum ging, der so unten an der Saale liegt, wo dann auch teilweise halt wegen der Feuchtigkeit viele Ratten waren und du irgendwie beschrieben hast oder also ZeitzeugInnen beschrieben haben, wie sie die Kohlen dann teilweise aus dem Keller holen mussten, aber halt dadurch irgendwie durchs Wasser warten oder sich dann behelfsmäßig Brücken bauen, um an ihre Kohlen ranzukommen. Genau.
Das war übrigens hier gleich um die Ecke in der Bebelstraße. Das war gar nicht da unten an der Saale. Da gab es hier ein Haus in der Bebelstraße, was ich auch in meinem Buch beschreibe. Das Wasser kam nicht von unten, da war mal ein Wasserrohrbruch gewesen, aber da das Haus halt keinem mehr richtig gehörte, von keinem mehr richtig betreut wurde, hat man einfach nur das Rohr abgedichtet und das Wasser im Keller stehen lassen. Da war da im Wasser ein See. Und dann war Folgendes passiert: Dann hatte jemand sich Kohlen liefern lassen und da der Keller ja feucht war, hat er die einfach in die Wohnung im Erdgeschoss, die leer stand, die Kohlen dort reinkippen lassen, aber die Decken haben das nicht ausgehalten und sind durchgekracht und dann lagen die Kohlen wieder unten im Keller.
Was ich auch aus deinem Buch rausgelesen habe, ist, dass es so ein bisschen so halblegale Wohnformen gab. Also viele Leute haben schon auch aus Angst vor Räumungen und also irgendwelchen Zwangsmaßnahmen dann schon versucht, sich irgendwie anzumelden. Wie war das denn nochmal genau?
Also es war so, wer jetzt ohne so eine Wohnraumzuweisung eine Wohnung bezogen hat, der beging eine Ordnungswidrigkeit. Und dafür kriegte man Geldstrafen. Also das war jetzt nicht schlimm, dass man jetzt irgendwie ins Gefängnis kam oder so, aber man kriegte eine Geldstrafe und viele wurden dann auch geräumt. Also nicht alle. Es gab nämlich neben dieser Ordnungsstrafe und dieser Wohnraumlenkungsverordnung, die das halt festlegt, das war der gesetzliche Rahmen dafür, gab es noch einen zweiten wichtigen Rahmen, eine zweite wichtige Rahmenbedingung, das war das Zivilgesetzbuch der DDR. Und im Zivilgesetzbuch der DDR war festgelegt, dass niemand auf die Straße geräumt werden durfte. Das war diese kommunistische Weltanschauung, wir haben betreuen die Menschen, wir geben ihnen soziale Einbettung, soziale Sicherheit und dazu gehört eben auch, dass es keine Obdachlosen gibt und insofern durfte man nur, auch wenn man eine Wohnung schwarz besetzt hatte, durfte man nur geräumt werden, wenn alternativer Wohnraum zur Verfügung stand. Das war bei vielen einfach mal nicht der Fall. Deswegen haben die dann eine Ordnungsstrafe bezahlt und sind danach legalisiert worden, haben dann meistens eine Zuweisung bekommen, also die Behörden waren dann in gewisser Weise auch ein bisschen hilflos und konnten einfach nichts anderes machen. Ich habe das mal so statistisch mir angeschaut. So etwa die Hälfte der Leute, die so eine Wohnung schwarz bezogen haben, konnten dadurch letztlich ihre Wohnung legalisieren. Und das sprach sich natürlich auch rum, ja, dass es gar nicht so einfach war, jemanden zu räumen. Und da haben dann auch viele Leute, die jetzt erstmal schwarz eingezogen sind, versucht, früher oder später selber das Wohnungsamt zu kontaktieren und selber so eine Legalisierung irgendwie zu bewerkstelligen. Und da gab es auch noch eine Sache, die so als Gerücht sich rumgesprochen hatte, nämlich, dass man, wenn man sich das Konto der Wohnungsgesellschaft besorgt und da anonym schon mal Miete überweist, die Miete war ganz gering in der DDR, das war so wenig, das war eigentlich nur symbolisch, aber wenn man das schon mal macht für ein paar Monate, dann erhöhen sich die Chancen, dass man dann die Wohnung zugewiesen bekommt. Das haben auch viele gemacht, die dann gar nicht kostenlos in der Wohnung gewohnt haben, sondern die dann schon mal für ein paar Monate Miete überwiesen haben und sozusagen guten Willen gezeigt haben, dass sie ja nichts stehlen wollen, dass sie keine Diebe sind, sondern dass sie einfach nur eine Wohnung brauchen. Und dann, das hat dann die Wohnungsämter wohlwollend gestimmt. Das war also kein Anrecht. Ne? Also das wurde dann so erzählt, dass dadurch sozusagen ein impliziter Vertrag zustande kommt. Das stimmte gar nicht. Aber es hat die Hemmschwelle herabgesetzt und das Unrechtsbewusstsein. Also man hatte dann das Gefühl, eigentlich macht man auch nicht viel anders als die Leute nebenan, die normale Miete zahlen. Man zahlt denselben Betrag da ein. Man hat jetzt nur noch nicht den Vertrag, aber den kriegt man dann schon. Ja, und das hat manchmal geklappt, manchmal auch nicht.
Kann man vielleicht dann auch so Schlüsse ziehen über das Klientel, was so dieses Schwarzwohnen oder Wohnen im Abriss quasi in Anspruch genommen hat? Also was waren das für Menschen? Du hast gesagt, wahrscheinlich schon auch jüngere Leute, aber
Nicht nur. Ja. Also das ist interessant. Wenn man so die Vorstellung hat, dass das irgendwie so anarchistische Hausbesetzer gewesen sind, dann verfehlt man, glaube ich, den Kern dieser Geschichte. Es waren ziemlich viele junge Leute, das stimmt. Interessanterweise sehr viele Theologiestudenten. Und es gab aber auch Schwarzwohner in älteren Altersgruppen. Also es gab Rentner, die schwarz gewohnt haben. Eine Gruppe, die mir aufgefallen ist, waren geschiedene Frauen. Das war nämlich auch ein großes Problem in der DDR. Wenn man sich hat scheiden lassen, dann war es oftmals schwierig für die beiden ehemaligen Ehepartner, dann so eine Single-Wohnung zu kriegen. Und ich habe also Beispiele gefunden, wo geschiedene Ehepaare noch ein Jahr oder noch länger zusammenleben mussten, obwohl, also für die Frauen war das oftmals extrem. Die Männer waren Alkoholiker, waren gewalttätig und die kamen nicht aus der Wohnung raus. Und da haben dann, habe ich also mehrere Beispiele, dann geschiedene Frauen einfach mit Freunden oder so dann geguckt, wo steht eine Wohnung leer, haben die aufgebrochen und sind da eingezogen. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel, das ist in dem Buch jetzt hier nicht drin, aber das ist Angela Merkel, die hat das auch so gemacht. Die ist 1981, hat die sich scheiden lassen und hat auch keine Wohnung gekriegt, in Berlin war das. Und sie hatte damals an einem Forschungslabor gearbeitet und hatten ein paar Kollegen, ein paar Männer, die eine Bohrmaschine hatten, mitgenommen und dann haben die da eine Wohnung aufgebrochen und ist sie da eingezogen.
Ja, krass. Und die war ja schon Doktorandin, genau, oder so. Also sagt vielleicht auch gar nicht so viel über den sozialen Status aus, aber ja, ist ja vielleicht auch einfach in der DDR nochmal was anderes gewesen. Ich merke auch für mich tatsächlich, also ich halte mich ja immer sehr zurück eigentlich in Interviews mit meiner persönlichen Identität so, aber hier ist für mich schon auch, also ich weiß einfach viele Sachen nicht so, dadurch, durch dass ich aus Westdeutschland komme, aber was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, das hatte ich jetzt schon rausgefunden, viele Theologiestudenten, wundert mich dann irgendwie nicht, weil also die theologischen Fakultäten waren ja schon ein bisschen liberalere Institutionen und also viele Leute, die jetzt aus der, also die Friedliche Revolution mit organisiert haben, kamen ja dann auch aus der Theologie oder waren in der KVU, weil sie da halt doch irgendwie ein bisschen sich freiheitlicher organisieren konnten.
Absolut, ja, ja. Ja, also das ist schon so, also es gab so ein paar Bereiche, die, sagen wir mal, wo die Dichte der Oppositionellen recht groß war. Das war die Theologie, das war die Kunst natürlich auch. Also Künstler waren auch viele, die dann schwarz gewohnt haben oder die dann zum Beispiel auch diese Räume als Ateliers oder als Probenräume verwendet haben. Also es gibt auch so ein paar Beispiele von Bands, die dann in besetzten Räumen da geprobt haben. Also das waren jetzt nicht unbedingt Jurastudenten, ja.
Genau, und ich fand auch tatsächlich, es war ziemlich schön illustriert hier in deinem Buch und ich habe einfach ein kleines Fragment mir ausgesucht, was ich mal vorlesen wollte, weil so ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht, ist halt auch die Boheme und genau, da habe ich die kleine Passage rausgesucht. Abende bei Toni, Anflug von Boheme. Zu den ersten, die sich eine Bude in einem maroden Haus organisierten, gehörte ein Abiturient der Halleschen Arbeiter- und Bauernfakultät ABF, den seine Freunde Toni nannten. Bis 1967 hatte Toni unter sehr beengten Verhältnissen bei seinen Eltern gelebt. Da die Kinder kein eigenes Zimmer hatten, schlief Toni in der Küche. Freunde nach Hause einzuladen war so gut wie unmöglich und so zögerte Toni nicht, als ihm eine Bekannte ihre Wohnung in der kleinen Marktstraße 3 anbot. Die Besitzerin des Hauses, die im Vorderhaus wohnte, war einverstanden und so übernahm Toni im Mai 1967 die kleine dunkle Wohnung ohne Wasseranschluss, die im Hinterhaus lag und nur aus einem Zimmer mit Vorraum bestand. Toni ließ den Großteil seiner Sachen bei den Eltern und brachte nur ein paar Bücher in die kleine Marktstraße. Im Grunde genommen habe ich da nicht gewohnt, es war eher eine Zweitwohnung. Er nutzte seine Bude in der Innenstadt vor allem, um sich mit Freunden zu treffen. Die Wohnung lag zentral, nur einen Steinwurf von den Markttürmen entfernt und entwickelte sich auch deshalb zu einem häufig genutzten Treffpunkt. Toni hatte sich bereits während seiner Lehrzeit im Buna-Werk einen Zirkel schreibender Arbeiter angeschlossen. Er war belesen, interessierte sich für Philosophie und Literatur. Die Staatssicherheit hat die Westliteratur, die sich Toni in den Jahren 1968 bis 1970 aus der Bibliothek ausgeliehen hatte, registriert. Auf einer Liste finden sich unter anderem Albert Camus, Kleine Prosa, Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft, Willi Hellpach, Kulturpsychologie sowie Colin Wilson, Outsider. Ende der 60er Jahre studierte Toni Philosophie und leitete einen eigenen Literaturzirkel, der sich im hallensischen Jugendclubhaus Philipp Müller, in Klammern Schorre, traf. Oft zogen die Schriftsteller spätabends noch in die kleine Marktstraße um. Unter den jungen Leuten, die dorthin kamen, war Volker Petzold. Er verspürte bei den Abenden in der kleinen Marktstraße 3 einen Anflug von Bohem. Der Kreis hatte einen hohen Anspruch. Es wurden Gedichte und philosophische Werke gelesen und diskutiert. Toni besaß Tonbandmitschnitte von zahlreichen westlichen Platten, da er Kontakte zu einem überregionalen Schallplattentauschring hatte. Auch konnte man bei Toni den Spiegel lesen. Es gab zu dieser Zeit die nur wenigen bekannte Möglichkeit, ältere Hefte des Hamburger Nachrichtenmagazins vom Polnischen Kulturzentrum in Berlin zu kaufen. Der literarisch-philosophische Kreis wirkte auf viele Teilnehmer anregend. Mit offenen Mündern saßen wir dort, erinnert sich Volker Petzold. Toni ist bis heute mit einem damaligen Arbeiter befreundet, der ermutigt durch den Kreis mit Puppenspiel begann, studierte und immer noch als Puppenspieler tätig ist. Für die jungen Leute bot die Wohnung einen Freiraum, man konnte auch mal Lärm machen, ohne dass es gleich Ärger gab. Und manchmal gab Toni, wenn er selbst nicht da war, die Schlüssel der Wohnung auch an Freunde weiter. Da haben wir vielleicht so einen ganz kleinen Einblick in, wer sich da so getroffen hat. Und also du hast ja auch mit verschiedensten Zeitzeugen geredet. Also was sind dir denn da so für Menschen begegnet?
Also das war jetzt so ein Beispiel für etwas, was ich als kulturelle Opposition bezeichnen würde. Also nicht politische Opposition, sondern kulturelle Opposition. Das ist so ein wichtiger Unterschied für die DDR. Das waren also Leute, die jetzt nicht gegen den Staat operiert haben, sondern einfach unabhängig vom Staat, die einfach ihr Ding machen wollten, die einfach frei sein wollten und sich ausprobieren wollten und vielleicht auch Abenteuer, auch intellektuelle Abenteuer erleben wollten. Und das ist so eine Gruppe, das ist aber ein Teil nur des Phänomens Schwarzwohnen. Es gab also auch wirklich eine große Gruppe von Menschen, die einfach bedürftig waren, die einfach eine Wohnung brauchten, die. Also ich habe auch in dem Buch Beispiele, zum Beispiel eine Frau, die mit einem Kind in einer feuchten Wohnung gewohnt hat und das Kind war ständig krank, weil die Wände schimmelig waren und die einfach raus musste und es ging einfach auf legalem Wege, kriegte sie keine Wohnung. Und dann ist sie dann irgendwann einfach eigenmächtig irgendwo eingezogen, wo was frei war. Und es stand ja sehr viel leer, das muss man eben doch sagen. Hier in Halle und auch in den anderen Städten in der DDR. Also es gab sozusagen teilweise Leute, die das einfach als, sagen wir mal, Selbstverwirklichung oder als Möglichkeit von Freiheit gesehen haben. Aber es gab auch Leute, da war das kein Spaß, sondern da war das einfach bitterer Ernst. Da ging es wirklich um Selbsthilfe in einer schwierigen Situationen. Ich hatte ja vorhin schon diese geschiedenen Frauen erwähnt, ja, die einfach raus mussten, die einfach weg mussten. Also das war ein vielfältiges Phänomen, was weit über, sage ich mal, so ein kulturelles oder auch anarchistisches Phänomen hinausging, sondern da ging es einfach auch wirklich darum, in einer sozialen Notsituation irgendwie eine Lösung zu finden.
Mhm. Genau, also gut, dass du das nochmal so rausstellst und trotzdem bei den kulturell Oppositionellen ist mir zum Beispiel eine Person auch begegnet, das habe ich noch bei erweiterten Recherchen gefunden. Es gab diesen Schriftsteller Detlef Oppitz und der hat 75 bis 82 in Halle gelebt und es gibt sogar auch noch vielleicht ergänzend zu dem, was du geschrieben hast, falls die Leute, also die HörerInnen sich jetzt dafür interessieren, dieses Buch Diva in Grau, und da haben verschiedene Schriftsteller auch Texte veröffentlicht, und Opitz hat da geschrieben: Man muss hier leben inmitten der Altstadt, die den Namen wirklich verdient, in einem grauen, schiefen, über Strecken von Putz befreiten Häusern, denen man Lepra, Pest, Aussatz und andere delikate Dinge andichten möchte. Und es kann einem gelingen, den Charme der Stadt zu entdecken, der Greue, der Morbidität, der Vergänglichkeit. Es ist dieser Charme, der die Stadt abstoßend macht. meine Frage, die ich vorhin gestellt habe, war jetzt auch so ein bisschen, also ob dir dann nochmal so Kulturschaffende oder so begegnet sind, die dich irgendwie besonders beeindruckt haben, so in dieser Zeit. Also neben natürlich auch den Biografien von, also Menschen, die einfach aus der Not heraus hier gelebt haben.
Na, Detlef Opitz, der hat ja auch an der Spitze gewohnt und ist dann da auch geräumt worden. Irgendwo, ich weiß nicht, ob es in dem Buch ist oder in einem anderen Buch, beschreibt er das auch noch, diese Räumung, dass er sich da noch verbarrikadiert hat und so. Also das, der hat da wirklich abenteuerliche Sachen an der Spitze erlebt. Und es ist aber so, dass die meisten Künstler, Schriftsteller, Musiker vor allem erstmal gewohnt haben. Also es gab natürlich immer auch Freundeskreise, die sich da getroffen haben. Es gab Probenräume, es gab Ateliers. Also mir fällt jetzt zum Beispiel in Leipzig ein, da gab es die Band Wutanfall. Das war in den frühen 80er Jahren eine frühe Punkband und die hatten einen Probenraum, der besetzt war. Und dann ist dann später, nicht direkt, aber indirekt mit einzelnen Bandmitgliedern, ist dann ein Attentat daraus hervorgegangen und die hatten dann auch wieder besetzte Probenräume. Also da gibt es so eine Geschichte, die dann auch bis dahin geht, dass dann Ende der 80er Jahre Leute, die in schwarz bewohnten Häusern gewohnt haben, dann auch sogenannte Schwarzcafés oder Schwarzkneipen eröffnet haben. Das ging so etwa 87 los, das war nur in den letzten Jahren der DDR. Da gab es also mehrere in Leipzig, wo dann also Riesenpartys mit 200 Leuten und so stattfanden, wo die dann also auch erstmal noch Gläser und sowas organisiert haben, um überhaupt da die Leute versorgen zu können und so. Das sind also verrückte Geschichten, die da auch stattgefunden haben. Und gerade auch jetzt, wo Leipzig und Halle, gab es ja auch die Kunsthochschulen, ja, und da haben natürlich auch dann Künstler dann dort, weil es ja auch schwierig war, ein Atelier zu kriegen, dann da einfach auch diese Räume genutzt. Also das, und dann natürlich auch Partys gemacht in den Ateliers, ne? Also das gab es auch immer, aber ich würde eben nochmal sagen, das war sozusagen das Sahnehäubchen. Das war natürlich das, was vielleicht auch die Leute am liebsten erinnern. Aber die meisten Leute, die schwarz irgendwo eingezogen sind, die wollten erstmal eine Wohnung haben. Die wollten erstmal irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und die wollten unabhängig sein. Also die wollten nicht irgendwie bei den Eltern oder im Wohnheim wohnen, was ja für Studenten, damals war es ja so, dass die meisten Studenten dann so zu dritt oder zu viert in so einem Wohnheimzimmer gewohnt haben. Das war natürlich für viele auch nicht so toll. Und dann hat man einfach versucht, erstmal unabhängig zu werden, eigene vier Wände zu haben. Und selbst wenn da die Fenster kaputt waren und wenn die Öfen nicht gingen, dann hat man das alles selber repariert. Aber man hatte was Eigenes. Hm. Das war eigentlich so der Kern.
Also genau, dass die Menschen einfach prekär gelebt haben und dann darauf angewiesen waren, das ist sicherlich so eine der Quintessenzen dann von dem Wohnen im Abriss. Und trotzdem wollte ich mit meinen letzten beiden Fragen nochmal so ein bisschen darauf hinaus, also wie es jetzt um die kulturell oppositionellen Personen bestellt war, nämlich, also du hast ja auch gesagt, Lattentat ist vielleicht auch eine, also die Band Lattentat ist, glaube ich, auch eine ganz gute Illustration, weil ich glaube, die hatten ja dann auch wie so eine V-Person auch irgendwie in ihren Reihen. Und du
hast Sänger.
Ja, der Sänger, genau. Also hat für dich.
Der Sänger, wenn er mehr
ja, also hat für die Stasi gearbeitet. Und du beschreibst es auch in dem Buch, dass da immer mal wieder auch so spitze an die Leute rangespielt wurden, weil, also ja, die DDR natürlich gucken wollte, dass ihre Schäfchen nicht irgendwie abtrünnig werden. Und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Thema, dass halt, also die kulturelle Opposition halt irgendwie auch von dem Staat als eine politische Opposition aufgefasst wurde.
Das stimmt. Also die Grenzen waren fließend. Ja, also wenn ich das jetzt so ein bisschen getrennt habe, dann ist das natürlich erstmal so, um Ordnung in die Sache zu bringen. Aber in der Praxis ist es natürlich so gewesen, wo hörte das kulturell Oppositionelle auf und wo fing das politisch Oppositionelle an? Das war nicht immer so leicht voneinander zu trennen. Und es gab ja diese Wohnkommune, die in der Fleischerstraße war, wo sich in den 70er Jahren Leute getroffen haben und so mit dem Vorbild Prager Frühling und Rudi Dutschke einfach so Art Seminare gemacht haben, wo sie sich fortgebildet haben und also natürlich auch Platten gehört haben und Tonsteine, Scherben kamen damals auf, gerade und solche Sachen. Aber eben auch, da wurden immer Vorträge gehalten zu Themen und die haben sich sozusagen so selber weitergebildet und hatten auch so die, also zumindest manche von denen hatten dann auch so die Idee, dass man mit diesem selbst angeeigneten Wissen dann vielleicht doch so von innen heraus den Sozialismus unterwandern kann und verbessern kann oder reformieren kann. So der Marsch durch die Institutionen, was ja im Westen bei den 68ern so eine Parole gewesen ist, da hatten so diese Idee, vielleicht können wir das hier in der DDR auch machen.
Okay, und aber der Gedanke war auch, den Sozialismus eher zu reformieren. Also,
ja. Sicher. Also es ist ja so gewesen, die Leute, die gesagt haben, ach, das wird ja alles nichts und so, die haben einen Ausreiseantrag gestellt und sind in den Westen gegangen, ja. Die da geblieben sind, die dann in der DDR Opposition gemacht haben, die hatten ja die DDR noch nicht völlig aufgegeben und hatten immer noch so den Eindruck, vielleicht kann man ja aus den guten Ansätzen, aus den guten Ideen, die am Anfang da vielleicht mal standen, vielleicht doch noch irgendwas machen. Das war bei ganz vielen, auch bei vielen, die, würde ich mal sagen, Hardcore-Intellektuelle und Hardcore-Oppositionelle waren, wie Wolf Biermann oder Robert Havemann, die haben immer noch dran geglaubt, dass man den Sozialismus irgendwie vielleicht doch noch menschlich machen kann und doch noch irgendwie zum Laufen bringen kann.
Okay, und das ist dann vielleicht auch eher so die Zeit in den 60ern, 70ern, also späte 60er, 70er vor allen Dingen. Und jetzt die letzte Frage zielt nochmal so ein bisschen auf die Wende ab, weil da gab es ja dann schon auch irgendwie vielleicht einen Übergang, wo dann auch Leute aus Berlin, aus Westdeutschland zumindest nach Leipzig gekommen sind und auch, Halle. Also für Halle wüsste ich es jetzt nicht so genau, aber deswegen frage ich dich, wie sah das so aus? Also gab es dann auch so eine Verschränkung zwischen der Hausbesetzer-Szene aus Westdeutschland und hat sich das dann auch nochmal als so eine politische Idee mehr verselbstständigt durch den Leerstand hier?
Ja, also die gab es, das war nicht immer problemlos. Also in Berlin war da eine große Verbrüderung, sage ich mal, zwischen Ostdeutschen, also Ostberliner und Westberliner und auch Westdeutschen, also da gab es dann nochmal einen Unterschied zwischen Leuten, die dann wirklich aus, was weiß ich, Rheinland-Pfalz oder Hessen oder sonst woher dann kamen. Und das habe ich auch hier erlebt in Halle. Da kamen zum Beispiel Leute aus Hamburg, die haben dann, was jetzt immer noch das Gig ist, das war ja auch ein besetztes Haus, da waren Leute aus Hamburg mit dabei und die haben dann da auch gleich von Anfang an, das war denen wichtig, dass es auch ein Kulturort wird, dass das nicht bloß ein besetztes Haus wird, wo jetzt Leute sind, sondern die da wohnen, sondern dass das eben immer auch eine Außenwirkung hat und dass da Bands auftreten und so. Und ich selber hatte da gerade so mitgemacht in so einer Band, die Zerbrochenen Igel, und kann mich erinnern, dass da eines Tages mal zwei so eine Typen vor der Tür standen, bei mir geklingelt haben. Damals gab es ja noch kein Handy und sowas. Die klingelten dann einfach an der Wohnungstür und haben mich gefragt, ob wir mal einen Gig spielen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es waren zwei Hamburger, ja, die das so ganz lustig fanden. Welche Freiräume jetzt auf einmal hier im Osten sind und dass die Polizei so lieb ist. Das war ja, sagen wir mal, bis zur Wiedervereinigung war ja die Polizei sehr zurückhaltend und man konnte letztlich alles besetzen, ohne Probleme zu kriegen. Es war so ein paar Monate war so eine wirklich eine volle Anarchie da und unglaubliche Möglichkeiten. Das sind ja in Berlin, ich weiß nicht, 170 Häuser besetzt worden. Und in Leipzig ist es auch eine große Besetzungswelle in Connewitz gewesen, wo also, ich glaube, 18 Häuser oder so, also in einer konzertierten Aktion noch von Oppositionellen vom Neuen Forum angeschoben. Also die haben richtig dazu aufgerufen, dass man Häuser besetzt, und dann ist da in Connewitz so, sind da ziemlich viele Häuser besetzt worden. Die haben sich dann auch dann so eine Initiative, also so einen gemeinsamen Rat oder sowas gegründet, wo sie dann auch sozusagen zusammengearbeitet haben und also auch gegenüber der Stadt dann auch so einen Ansprechpartner hatten. Und sowas Ähnliches ist in Berlin auch entstanden. Da gab es dann den Besetzerrat. Hier in Halle waren das nur zwei Orte. Es war eigentlich nur, es gab drei, glaube ich. Also das Fusch, das Gig und die Kellnerstraße, das waren so die drei Sachen, die mir jetzt so in Erinnerung sind. Da war das nicht so viel und da war das mehr so vereinzelt, ja. Aber in Leipzig und in Berlin war das sehr groß und in Dresden auch. Also Dresden, in Dresden-Neustadt, da gab es auch unheimlich viel Besetzung, die dann auch, sagen wir mal, im westeuropäischen Stil dann, also so eine Mischung aus Besetzung von Wohnraum, aber auch Kulturinitiative und also auch so emanzipatorisch, in die Gesellschaft hineingewirkt haben. Das ist dann so eine große Welle gewesen, eine große Besetzerwelle gewesen, die dann vor allem 1990 viele Städte in der DDR dann erreicht hat und dann hier auch wirklich kulturell ganz viel hervorgebracht hat, ganz viel Kreativität und ganz viel interessante Sachen. Und ich selber war da selber mit drin, deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen euphorisch, weil ich das natürlich doch selber als sehr positiv und sehr erfrischend erlebt habe. Ja.
Was du so angesprochen hast, ich denke, du meinst dann die Mainzer Straße in Berlin vor allen Dingen und die Stockhardtstraße, also die Stöhe in Leipzig, die ja dann auch gekauft wurde, und vielleicht kann man dann nochmal das Ganze so ein bisschen abrunden mit einer Bezugnahme auf die Leipziger Linie, weil das, glaube ich, also ja dann quasi... Also es gab ja dann, glaube ich, auch Aushandlungen mit der Stadt, wenn ich das jetzt richtig aus dem Stegreif in Erinnerung bekomme, dass quasi die Besetzungen eigentlich so in der Form nicht mehr geduldet werden, aber es halt die Möglichkeit von einer Legalität gibt, und das halt was auch im Leipziger Stadtbild, glaube ich, noch sehr nachhaltig verankert ist, dass es dadurch halt recht viele Projekte auch gibt, die dann vergesellschaftet wurden. Aber die Besetzungen halt nach und nach immer mehr verschwunden sind.
Na, es gab dann noch ein Modell in Leipzig, was also dann jetzt auch ausgestrahlt hat auf andere Städte, und das sind die Wächterhäuser. Das ist im Prinzip auch eine Geschichte, die anknüpft an dem Schwarzwohnen der DDR, wo Häuser sozusagen oftmals nur für eine begrenzte Zeit in Verwaltung genommen werden und für sehr günstige Mieten, aber unter der Bedingung, dass die Häuser erhalten werden, dass Reparaturen in eigener Regie gemacht werden, dass man da in den Häusern wohnen kann. Und dieses Wächterhausmodell, das ist für meine Begriffe eigentlich sehr ähnlich dem, was die Schwarzwohner in der DDR gemacht haben, nur eben jetzt ohne Organisation, ohne Plan. Aber im Prinzip haben viele Schwarzwohner genau das gemacht, sich nämlich in leerstehende Häuser eingezogen und haben dort entweder kostenlos oder für ganz wenig Geld gewohnt, haben aber dafür aus eigener Tasche die Reparaturen bezahlt und haben damit die Häuser erhalten. Ja,
ja, und ich glaube, ein großer Vorteil ist auch, dass sie, glaube ich, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber aus den Wächterhäusern ist ja auch diese alternative Hausverwaltung Haushalten hervorgegangen, die dann auch...
das sind die Wächterhäuser.
Ah, okay, das sind das, die Wächterhäuser.
Das ist der Verein. Haushalten ist der Verein von den Wächterhäusern.
Okay. Genau. Ja. Genau.
Das ist dasselbe sozusagen. Ja.
Ja, und die vermitteln ein bisschen auch eher zwischen den Interessen des Eigentümers und den Bewohnten. Also es ist bisschen so eine Hausverwaltung, die sich um Augenhöhe bemüht, und sicherlich auch ein ganz gutes Konzept. Gibt es noch irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, wenn du über dieses Thema sprichst? Du hast ja schon gesagt, du hast es auch selber ein bisschen miterlebt.
Ja, ich hab's selber miterlebt, auch in den 80er Jahren. Freunde hatten Wohnungen besetzt, und also für mich waren diese Schwarzwohnungen immer so in der DDR so die Orte der Freiheit, wo ich also auch unheimlich gerne hingegangen bin und wo ich immer so das Gefühl hatte, hier ist eine andere Welt, hier ist, wird man nicht reglementiert, und hier ist man auch irgendwie so ein bisschen weg von den ganzen Zumutungen und von den ganzen Vorschriften und Überwachung und alles sowas. Das gab es da eben nicht. Also man hatte so das Gefühl, man ist so raus aus der anstrengenden Welt. Das war so mein Gefühl, was ich hatte, wenn ich so Freunde besucht habe, die irgendwo sich selber eine Wohnung organisiert. Ich habe die immer so bewundert, dass sie den Mut hatten und dass sie das geschafft haben. Also es war natürlich schon, muss man sagen, wenn es jetzt auch nicht unbedingt Anarchisten waren, aber es waren schon Leute, die einen Arsch in der Hose hatten. Ja? Das waren jetzt schon Leute, die auch wussten, was sie wollten, und die dafür auch ein bisschen was riskiert haben. Ne? Und das hat mir immer schon imponiert.